Sie hören Rechtsanwälte und Lebenskünstler. Der Compliance-Podcast von Schulte Rechtsanwälte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rechtsanwälte und Lebenskünstler, dem Compliance-Podcast. Mein Name ist Thorsten Walter, ich bin Arbeitsrechtler und Datenschützer bei Schulte Rechtsanwälte in Frankfurt.
Und mein Name ist Kim-Manuel Künstner, ich bin Kartellrechtler und Partner ebenfalls bei Schulte Rechtsanwälte. Schönen guten Morgen.
Hallo Kim, guten Morgen.
Na, hast du dein Arbeitsrecht hier heute untergebracht?
Ja, also bitte, da kannst du dich jetzt nicht beschweren. Wir haben lange kein Arbeitsrecht gemacht. Also
erstens, ich kann mich immer beschweren. Und zweitens, wenn ich auch nur das Wort Kartellrecht im Mund nehme, wird die Nase gerümpft. Und jetzt machen wir, wenn ich es richtig sehe, eine Doppelfolge KI und Arbeitsrecht.
Ja, ja, also der Fairness halber. Ja, aber wie du schon gesagt hast, also wir wollen uns in den nächsten beiden Folgen ein bisschen mit den arbeitsrechtlichen Themen befassen. Heute sprechen wir generell mal so über die Erfahrungen, was Anwendungsbereiche von KI im arbeitsrechtlichen Kontext, im HR-Kontext angeht. Schauen uns mal ein bisschen die individuellen Verhältnisse an. Also was kann der Arbeitgeber anordnen? Was müssen Arbeitnehmer tun auf Anordnung des Arbeitgebers? Was können Mitarbeiter unter Umständen auch verlangen?
Ja.
Und in der zweiten Folge, das wird wahrscheinlich ein bisschen aufwendiger, ein bisschen mehr Deep Dive als heute, kümmern wir uns dann um die Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats im Zusammenhang mit der Einführung und dem Einsatz von KI im Unternehmen.
Das ist schön, dann kann ich mich hier zwei Folgen entspannt zurücklehnen und Fragen stellen. KI, wir hatten ja letzte Woche damit angefangen, mit der Entzauberung der KI. Ich glaube, heute versuchen wir das ein bisschen weiterzutreiben, beziehungsweise es geht ja auch nicht so sehr um eine Entzauberung, mehr um eine Handhabbarmachung. Und das bringt uns auch zu unseren schönen KI-Workshops, die wir anbieten, zusammen mit unseren Kooperationspartnern Quatec und UMass. Alle Informationen dazu in den Shownotes verlinkt, auch auf unserer Webseite. Wir haben da, glaube ich, ein ganz nettes Angebot für einen KI-Workshop. Auf zwei Tage ist der angelegt. Und da schauen wir uns so ein bisschen natürlich rechtlichen Themen an, du und ich, aber die Kollegen von Quatec auch die IT-Seite. Und die Kollegin von UMass dann auch Change Management, Personal-HR-Themen. Natürlich ohne den rechtlichen Ballast, den wir ja schon mit uns herumschleppen.
Ja, den laden wir vorher ab.
Genau, über alles Weitere in den Shownotes und auf unserer Webseite.
Apropos Shownotes, gestern gab es die Orientierungshilfe der DSK zum Einsatz von KI im Unternehmen. Hast du die gesehen?
Habe ich gesehen und dachte mir, dann ist ja alles geregelt jetzt, oder? Dann brauchen wir uns über Datenschutz und KI ja keine Gedanken mehr machen.
Also ich fand es ein bisschen dünn, um es vorsichtig zu formulieren. Zeigt aber, glaube ich, sehr, sehr klar und eindeutig, wie schwer man sich schon datenschutzrechtlich tut, personenbezogene Daten mit KI zu verarbeiten. Also von daher, ich möchte jetzt nicht zu sehr drauf rumschlagen, aber also ein bisschen mehr hätte ich mir dann schon erwartet. Aber wie gesagt, also ich glaube, insgesamt ist es natürlich sehr schwierig, abstrakt solche Themen zu behandeln. Ich glaube, man tut sich datenschutzrechtlich leichter, wenn man wirklich ein konkretes Modell beurteilen kann oder muss, weil dann sind diese ganzen allgemeinen Fragestellungen wie Ermächtigungsgrundlage, Rechtsgrundlage, Artikel 22, kommen wir heute vielleicht auch nochmal drauf, Transparenzgrundsatz und so weiter, kann ich dann wirklich konkret an Beispielen diskutieren. Das ist in so einem allgemeinen Paper, glaube ich, sehr, sehr schwer. Aber wie gesagt, also für mich der Takeaway war, und da reden wir noch nicht vom AI Act, wie schwer man sich schon nur unter Anwendung des deutschen Daten- oder des europäischen Datenschutzrechts tut, mit KI-Systemen personenbezogene Daten zu verarbeiten.
Ja, in der Vorbesprechung sind noch andere Begriffe gefallen als ein bisschen dünn. Das stimmt, aber du meintest, du willst dich unter den Datenschützern auch noch sehen lassen. Ein bisschen mit angezogener Handbremse. Nein.
Ich bin heute milde gestimmt.
Ja, der Fairness halber ist natürlich so, dass ich glaube, die DSK eben das Gefühl hatte, sie muss sich jetzt dazu verhalten. Wobei es ja noch, so blöd wie es klingt, aber relativ früh ist im Verhältnis zur Regulierung der KI. Wir stehen da noch am Anfang, ja, auch wenn man manchmal den Eindruck haben kann, wir sind da schon am Ende, aber es ist ja erst der Anfang des Versuchs der Regulierung. Da wird noch sehr, sehr viel passieren, sowohl auf gesetzgeberischer Ebene als eben dann auch in der Entscheidungspraxis, ja, also in dem konkreten Handling durch Behörden, Gerichte und Parteien. Von daher, ja, ist es wahrscheinlich erwartbar, dass es dass die Flughöhe noch relativ hoch ist.
Naja, und ich glaube, es werden sich natürlich auch noch einige Anwendungsbereiche und Geschäftsmodelle entwickeln in den nächsten Monaten und Jahren, die dann auch nochmal zu einer anderen Beurteilung führen können.
Und vielleicht hat sich die DSK überlegt, man will jetzt nicht schon wieder der Spielverderber sein, Datenschutz. Ne? Also nachdem wir letzte Woche schon gesagt haben, das war ja der Hauptgrund, wenn ich mich richtig erinnere, bei dieser Bitkom-Umfrage, warum Unternehmen oder welche Bedenken sie haben, war ja der Datenschutz.
Ja.
Also vielleicht möchte man anders, ich erinnere mich noch damals bei, als die Datenschützer quasi den Schulen während Corona Microsoft Teams verboten haben, ja, und das hält ja bis heute nach, diese Thematik, vielleicht will man diesmal ein positiverer Begleiter dieses Prozesses sein als in der Vergangenheit.
Das ist sicherlich eine Motivation dieses Papiers, weil in jedem dritten Satz zu sagen, geht nicht, kann man nicht machen, ja, ist dann wahrscheinlich auch wenig hilfreich.
Genau.
Aber es ist trotzdem ganz interessant zu lesen, weil die wesentlichen Themen natürlich adressiert werden. Es gibt ja auch dieses Diskussionspapier aus Baden-Württemberg, ich glaube von Ende letzten Jahres. Das liest sich auch ganz gut. Also da werden jedenfalls mal die wesentlichen Themen adressiert, die man so im Auge haben muss. Und ich glaube, mehr kann man dann in dem ersten Schritt, was einen allgemeinen Überblick angeht, auch gar nicht tun. Man muss dann die konkreten Modelle beurteilen, die konkreten Einsatzzwecke. Ja. Sehen wir ja auch heute ein Stück weit, wenn wir über die Einsatzbereiche sprechen.
Genau. Bringt uns ja auch zu einem Thema, das wir gerne voranstellen beim Thema KI, eben, dass man versucht, diese Flughöhe so ein bisschen abzusenken.
Ganz genau. Ich habe letzte Woche eine Fortbildungsveranstaltung besucht. Da ging es auch um Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats im Zusammenhang mit KI. Und es wurde doch relativ viel Zeit auf die Frage oder die Definition des Begriffs der KI verwandt. Und das ist ja auch eine Diskussion, die wir häufig bei unseren Mandanten erleben. Da werden dann über wissenschaftliche KI-Begriffe und so weiter wird philosophiert. Wie schätzt du das denn ein? Wie sinnvoll ist es? Und wir lassen mal den AI-Act außen vor, da spielt es natürlich eine Rolle, aber wie sinnvoll ist es denn, KI zu definieren, um anhand dieser Definition die weiteren Schritte im Hinblick auf die Implementierung abzuleiten?
Gar nicht. Ist die kurze Antwort. Also ich nehme an, du wolltest eine längere hören auch.
Wenn du noch mehr...
Ich habe Zeit mitgebracht.
Gut.
Nein, Spaß beiseite. Ich meine, für uns Juristen ist ja immer die Frage, warum definieren wir etwas? Ja, es ist zum Beispiel dann sinnvoll, wenn wir sagen, wir wollen einen Anwendungsbereich erfassen, einen Anwendungsbereich eröffnen. Und das ist beim KI, beim AI-Act, bei der KI-Verordnung natürlich ganz klar der Fall, weil sie eben dann sagt, okay, auf diese KI ist die Verordnung anwendbar und auf diese Applikation nicht. Ja. Wenn man sich jetzt aber insgesamt als Unternehmen aus Compliance sich die Frage stellt, was ist denn für die KI-Governance und KI-Compliance relevant, dann verwirrt es häufig, weil die Frage in der Regel gar nicht relevant ist. Also heute werden wir es wieder sehen. Bei der Frage, ob ich Arbeitnehmerrechte verletze oder nicht, kommt es ja gar nicht darauf an, ob ich jetzt nur einen Algorithmus habe oder schon eine KI. Dieser Versuch, da eine Definition zu finden, der lenkt einfach nur ab, kostet viel Zeit und führt eventuell auf eine falsche Fährte, weil zum Beispiel dann auch arbeitsrechtlich oder auch datenschutzrechtlich es eventuell gar keinen Unterschied macht in der konkreten Situation. Oder auch bei der Frage, ob ich jetzt ein Urheberrecht verletze oder eins entsteht, ob ich jetzt etwas verwende, was nach irgendeiner Definition als KI durchgeht oder vielleicht noch ein Algorithmus ist oder vielleicht einfach nur eine ganz normale Software oder App. Ja. Von daher, ganz häufig wird sehr viel Energie darauf verwandt, anscheinend bei deiner Fortbildung auch. Aber die Frage ist, was nützt es? Ja. Und ich meine, so eine theoretische Spiegelfechterei, die brauchen Unternehmen nicht. Ja. Sondern da muss man ganz klar sagen, gerade aus Compliance-Sicht, was sind die Prozesse, was passiert da, was davon ist rechtlich relevant?
Ja, also im Ergebnis für die meisten rechtlichen Fragestellungen spielt es gerade keine entscheidende Rolle, ob diese Entscheidung, die dann zu beurteilen ist, aufgrund einer selbstlernenden KI getroffen wurde oder von einer selbstlernenden KI getroffen wurde oder ob das eben rein algorithmenbasiert passiert ist. Spielt in den allermeisten Fällen tatsächlich keine Rolle. Wie gesagt, immer außerhalb des AI-Acts. Es spielt natürlich eine Rolle, wenn wir über das Thema Transparenz sprechen. Ja, eine algorithmenbasierte Entscheidung werde ich leichter, in Anführungszeichen, leichter nachvollziehen können als eine selbstlernende KI, wo wir ja häufig dieses Blackbox-Phänomen haben, dass ich gerade nicht weiß, wie die Entscheidung dann im Detail zustande kommt. Ja. Also es hat natürlich Auswirkungen, aber für die meisten rechtlichen Fragen, wie gesagt, immer außerhalb des AI-Acts, spielt es eigentlich keine entscheidende Rolle, wie ich KI definiere.
Exakt. Genau, und das wird uns jetzt auch heute begleiten, wenn wir über KI im Arbeitsverhältnis sprechen, weil man sich eben einzeln anschauen muss, was passiert da, was ist rechtlich relevant. Und so eben auch wird KI sehr schnell wieder handhabbar. Ja? Also diese, was wir immer auch häufig auch im Rahmen dieser Workshops erleben, ist, dass dieser Begriff schwebt dann über allem und die Leute können sich aber nicht so richtig vorstellen und die kriegen es einfach nicht gefasst. Ja? Also wo ist der normative Anknüpfungspunkt? Und das wird deutlich leichter, wenn man eben erklärt, naja, schaut euch doch mal an, was da überhaupt passiert, welche. Und deswegen kommt man ja häufig zum Ergebnis, diese KI-Compliance, KI-Governance ist häufig einfach Daten-Compliance und Daten-Governance, weil erstmal sich sehr viel abspielt rund ums Thema Daten.
Genau, welche Daten werden verarbeitet, welche Prozesse sind hinterlegt, sind da häufig viel, viel entscheidender als die Frage, wie die Entscheidung dann zustande kommt.
Exakt. Und wenn man eine gute Datenschutz-Compliance-Governance hat, hat man in der Regel auch schon den Boden bereitet für eine gute KI-Compliance-Governance. Und umgekehrt, wenn man sagt, man möchte starten jetzt, möchte fit sein, ready für KI, dann lohnt es sich eben, falls man das noch nicht hat, erstmal mit, oder man macht das dann quasi en passant mit, diese Thematik der Daten und Datenschutz, Governance und Compliance. Ja, es geht Hand in Hand.
Haben wir auch schon ein paar Mal adressiert, das Thema. Also man muss das Rad nicht immer neu erfinden. Wenn es schon eine Daten-Governance, eine Datenschutz-Governance gibt, tut man sich mit der Weiterentwicklung dieser Regeln im Hinblick auf den Einsatz von KI wesentlich leichter, als wenn man da auf der grünen Wiese startet. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch immer möglich, auf der grünen Wiese zu starten. Dann ist eben der Aufwand entsprechend größer, aber ich kann natürlich letztendlich diese ganzen KI-Themen von vornherein mitdenken und mitplanen.
Exakt. Gut, dann tauchen wir ein ins Arbeitsrecht.
Genau, also Arbeitsrecht in Anführungszeichen, wenn wir in dem Kontext von Arbeitsrecht sprechen, also jedenfalls mal in der heutigen Folge, nächste Woche wird das tatsächlich ein bisschen anders. Mhm. Aber dann sprechen wir natürlich ganz viel über Datenschutz. Ja, und über die Themen und Modelle, die wir jetzt gleich nochmal kurz besprechen werden. Es sind letztendlich rein datenschutzrechtlich immer die gleichen Themen, die da eine Rolle spielen. Das ist einmal die Frage der Rechtsgrundlage, der Datenerhebung und Datenverarbeitung. Die Frage muss man sich immer stellen. Dann haben wir das Thema der Diskriminierung, spielt eine ganz große Rolle. Immer dann, wenn Entscheidungen irgendwie KI-basiert auch vorbereitet werden, habe ich immer diese Diskriminierungsthemen. Und was jetzt nochmal eine erhebliche Erweiterung erfahren hat durch die Schufa-Entscheidung des EuGH im letzten Jahr, ist das Verbot algorithmenbasierter Entscheidungen, Artikel 22 DSGVO.
Genau, wer sich jetzt fragt, was ist die Schufa-Entscheidung, haben wir auch eine Episode drüber gemacht, verlinken wir auch in den Shownotes. Glaube ich, ist immer noch ganz hörenswert, hoffe ich zumindest.
Also wir haben, glaube ich, das Thema KI da auch am Ende der Episode kurz gestreift, aber es ist natürlich so, dass der EuGH damit die Rahmenbedingungen gesetzt hat. Also wir haben eine erhebliche Ausweitung des Anwendungsbereichs, weil der EuGH in dieser Entscheidung ja den Begriff der automatisierten Entscheidung sehr, sehr weit interpretiert hat, mit der, also den Begriff der automatisierten Entscheidung und in einem weiteren Schritt gesagt hat, immer dann, wenn eine solche automatisierte Entscheidung die Letztentscheidung maßgeblich mit beeinflusst, dass ich dann eben im Anwendungsbereich des Artikel 22 bin. Und das macht es natürlich in entscheidungsbasierten Prozessen, wo ich KI einsetze, muss ich dann auch immer automatisch über den Artikel 22 nachdenken.
Genau, da sagen wir auch immer, dass die Regulierung der KI ja schon vorhanden ist in Teilen, zum Beispiel über den Artikel 22 DSGVO, den man dann eben nicht aus dem Blick verlieren darf, nur weil man sagt, es gibt ja eine KI-Verordnung.
Ganz genau. Also wir haben schon eigentlich eine KI-Regulierung aktiv im Einsatz, nämlich den Artikel 22, der, glaube ich, schon viele KI-Modelle, so wie sie momentan gerade im HR-Bereich im Einsatz ist, doch in Frage stellt.
Mhm. Wir werden ja auf diese drei Probleme, die du gerade genannt hast, also Diskriminierung, Rechtsgrundlage für die Datenerhebung und dieser Artikel 22 DSGVO für die automatisierten Entscheidungen, da werden wir jetzt bei den Einzelpunkten ja nochmal drauf zurückkommen. Aber vielleicht, um sie noch von vornherein ein bisschen mit Leben zu füllen, Diskriminierung ganz allgemein im Arbeitsrecht, da sprechen wir so ein bisschen über AGG-Themen. AGG-Hopping kennt wahrscheinlich jeder.
Ja, AGG-Hopping war mal ein heißes Thema. Nein, aber im Prinzip das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, was da mittelbar einschlägig ist und eine Diskriminierung verbietet.
Ja. Und Rechtsgrundlage für die Datenerhebung ist vielleicht nochmal wichtig zu betonen, weil eben dieses Verbot mit Erlaubnisvorbehalt die Grundlage ist im Datenschutzrecht auch. Das heißt, grundsätzlich ist es verboten, wenn es nicht ausnahmsweise erlaubt ist. Das,
ganz
das
genau.
Gilt natürlich auch im Verhältnis Arbeitgeber-Arbeitnehmer oder überhaupt im Arbeitsrecht. Also gibt es nämlich an keinen Automatismus. Ich bin irgendwo beschäftigt, damit gebe ich meine Rechte auch nicht an der Pforte ab.
Auch wenn viele Arbeitgeber das gerne so sehen möchten, ist es tatsächlich nicht so, hast du recht.
Wunderbar. Dann sollen wir mal drüber sprechen, wo wird denn typischerweise, also es ist ja auch immer die Frage bei KI, haben wir letzte Woche auch besprochen, das sind so die User Cases. Ja? Also wann wird KI eigentlich eingesetzt? Worüber reden wir da im Kontext des Arbeitsverhältnisses?
Ja, ich glaube, wir können zwei Bereiche voneinander abgrenzen. Das ist einmal der ganze Bereich Recruiting-Einstellung. Und dann der Einsatz von KI im laufenden Arbeitsverhältnis. Da gibt es durchaus unterschiedliche Einsatzgebiete und Einsatzmöglichkeiten. Wie gesagt, da tut sich momentan auch eine ganze Menge.
Ja.
Wenn man so liest, was da alles geht und was auch die Hersteller da planen, datenschutzrechtlich kann man da durchaus schlecht schlafen.
Okay.
Ja, also das ist durchaus sehr weitreichend, sehr eingriffsintensiv, was grundsätzlich möglich ist. Und dann ist natürlich auch immer die Frage, ist es sinnvoll, dann sowas einzusetzen? Es gibt sicherlich auch Modelle, die ich so oder so interpretieren kann. Ja? Also nur weil ich vielleicht Mitarbeiter sehr detailliert monitoren kann, muss das ja nicht unbedingt zum Nachteil sein, also was die Motivation des Arbeitgebers angeht. Ja? Also beispielsweise, wenn ich einen Mitarbeiter im Rahmen der Stimm- oder Gesichtserkennung einem Profil unterwerfe, dann kann ich das natürlich vor dem Hintergrund seiner Leistungsfähigkeit tun oder allen möglichen anderen Gesichtspunkten. Aber ich könnte es ja durchaus auch vor dem Hintergrund tun, dass ich dem Gesundheitsschutz Vorschub leisten will und vielleicht, weiß nicht, Depressionen erkennen möchte oder sowas.
Du sprichst jetzt schon konkret von einem Einsatz von KI im Sinne von, dass zum Beispiel im Rahmen von Teams-Meetings oder Videokonferenzen quasi analysiert wird, was sagt der Gesichtsausdruck, die Mimik, die Gestik aus über den Gemüts- und Gesundheitszustand
der Richtig, genau.
Mitarbeitenden.
Finde ich ja, sehr interessantes Modell, wenn man Teams-Konferenzen mal so beobachtet.
Ja, ich meine, da wird es ja direkt schon ein bisschen gruselig, glaube ich. Da hättest du durchaus Bedenken. Ja. Habe ich jetzt so rausgehört.
Hast du sehr höflich formuliert, ja. Ja, aber lass uns vielleicht mal mit dem Bereich des Recruitings starten. Da ist es, glaube ich, momentan auch sehr, sehr verbreitet. Und ich glaube, da ist auch der Einsatz, also mal losgelöst von der Motivation, durchaus auch sinnvoll. Ja, also auch da bewegen wir uns ja jetzt in dem Bereich der Diskriminierung. Das ist ja häufig der Vorwurf. Also wenn ich ein Screening meiner Bewerber durchführe, wenn die KI falsch trainiert ist, zum Beispiel mit Datensätzen, die eben in eine bestimmte Richtung weisen, was weiß ich, vorzugsweise mit männlichen weißen Bewerbern, dann wird die KI möglicherweise bevorzugt männliche weiße Bewerber im Einstellungsprozess empfehlen oder bevorzugen. Auf der anderen Seite, wenn die KI richtig und sauber trainiert ist, dann kann die KI durchaus auch einen positiven Einfluss unter Diskriminierungsgesichtspunkten auf den Auswahlprozess haben, weil eine KI eben nicht wie der Faktor Mensch nach unsympathisch oder sympathisch differenziert.
Ja, genau. Also dein Beispiel ist, man hat eben einen Bewerberpool mit Bewerbung und hat dann eine KI und sagt, such mir den geeignetsten Bewerber, die geeignetste Bewerberin raus. Und ich glaube, konkret bei Amazon gab es ja, glaube ich, auch den Fall, dass man dann herausgefunden hat, dass eine so eingesetzte KI vor allem männliche Bewerber bevorzugt hat.
Richtig, genau, weil das System wohl mit Daten trainiert war, die dazu geführt hat, dass im Ergebnis männliche weißer Bewerber bevorzugt wurden.
Ja, und das Problem ist ja, dass man das ja nicht sofort erkennt. Das ist ja gerade die Krux an der, an der KI, weil man sie ja quasi auch nicht fragen kann, was war jetzt für dich ausschlaggebend, sondern man hat erstmal das Ergebnis vor sich und muss quasi dann manuell eine Ergebniskontrolle machen.
Richtig, und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, und auch das empfiehlt sich dann, wenn ich solche Systeme anschaffe, mir die involvierte Logik und die Trainingsmethode erläutern zu lassen, damit ich eben genau dieses Risiko einschätzen und beurteilen kann.
Was ja auch wieder zeigt, wie wichtig die Data Governance und Compliance ist. Wenn mein Datensatz gut und geeignet ist für die KI, habe ich dieses Problem natürlich nicht und umgekehrt.
Ja, aber wie du richtig sagtest, also was die Frage der Bewerberauswahl in einem Bewerbungsprozess angeht, das ist natürlich zuallererst mal das Thema Diskriminierung spielt da häufig eine Rolle. Es gibt aber Systeme, die setzen auch noch einen Schritt früher an. Das ist die Predictive Analytics. Das heißt, da wird aufgrund vorhandener Stellenprofile im Unternehmen erstmal ein gewisser Bedarf entwickelt, sowohl hinsichtlich der Anzahl notwendiger Stellen als auch hinsichtlich eines Stellenprofils. Mhm. Auch da wird KI eingesetzt. Ist dann natürlich auch immer die Frage, inwiefern werden da personenbezogene Daten der Belegschaft analysiert und dann in diese Bewertung mit einbezogen. Wenn ich jetzt nur die Stellenbeschreibungen analysiere, ist das wahrscheinlich weitgehend unkritisch. Wobei, da habe ich natürlich auch immer die Frage, inwiefern sich aus einer konkreten Stellenbeschreibung auch Rückschlüsse auf den Kreis der davon betroffenen Mitarbeiter dann ziehen lassen. Also auch gänzlich unkritisch ist das sicherlich nicht.
Also da haben wir weniger das Problem der Diskriminierung, eher der Rechtsgrundlage für die Datenerhebung.
Ganz genau.
Und da kannst wäre halt gibt es da eine Art Best Practice, also wie man sich soll man sich eine Einwilligung holen? Da habe ich ja verstanden, dass die Gefahr eben auch immer, die kann natürlich immer auch wieder zurückgezogen werden. Also wer fragt, kriegt eine Antwort, sagen wir es mal so.
Richtig, also die Einwilligung, das hat sich ein Stück weit geändert, so jetzt in den letzten Jahren. Das war am Anfang immer so das Mittel der Wahl. Ja. Wir haben gesagt, naja, dann bin ich auf der sicheren Seite. Mhm. Das Problem an der Einwilligung, du hast es angesprochen, ist, die ist jederzeit frei widerruflich. Und auch an die formalen Anforderungen einer Einwilligungserklärung selbst sind sehr, sehr hohe rechtliche Hürden gestellt. Mhm. Das heißt, die Einwilligung ist mittlerweile eigentlich das schwächste Rechtfertigungselement, weil eben jederzeit widerruflich. Ja. Und ich das Risiko habe, dass die Einwilligung per se unwirksam ist. Und dann habe ich eben gar keine Rechtsgrundlage. Ja. Deswegen empfiehlt es sich eigentlich im Vorhinein, weil die DSGVO ja auch noch andere Ermächtigungsgrundlagen zur Verfügung stellt, mal nach den anderen Ermächtigungsgrundlagen zu gucken. Die sind dann häufig natürlich ein bisschen aufwendiger in der Umsetzung. Also beispielsweise, wenn ich mich auf ein berechtigtes Interesse berufe, was häufig im Arbeitsverhältnis eine Rolle spielen kann, dann muss ich eben dieses berechtigte Interesse im Hinblick auf diesen ganz konkreten Verarbeitungsprozess eben auch dokumentieren. Also es reicht nicht, das sich mal anzuschauen und zu sagen, ja, wir haben berechtigtes Interesse, klar, sondern ich muss dann mein berechtigtes Interesse gegen das potenzielle berechtigte Interesse des betroffenen Mitarbeiters, muss ich gegeneinander abwägen und diesen Abwägungsprozess dann eben auch nachvollziehbar dokumentieren und im Zweifel dann auch offenlegen.
Wer aus deiner Sicht denkbar auch jetzt für dein Beispiel mit dem, dass man die Stellenbeschreibung definieren das von der KI auf Grundlage der Daten?
Wäre sicherlich möglich. Die andere Frage ist, ob ich die Stellenbeschreibung letztendlich nicht, also ohne dass sie an Aussagekraft natürlich verliert, so weit entschärfe, dass eben keine Rückschlüsse auf einzelne Mitarbeiter oder bestimmte Mitarbeitergruppen zu ziehen sind. Dann habe ich keine personenbezogenen Daten und dann kann ich letztendlich mit diesen Informationen auch relativ frei arbeiten. Das ist ja generell ein Thema beim Einsatz von KI, nicht nur im Arbeitsverhältnis, sondern ganz allgemein. Ich müsste erst mal prüfen, ob ich überhaupt personenbezogene Daten im Rahmen des KI-Systems verarbeite. Wenn ich das gar nicht tue, dann habe ich zumindest mal die datenschutzrechtlichen Baustellen nicht. Und häufig ist es so, dass ich mit anonymisierten Daten ein vergleichbares Ergebnis erzielen kann. Also immer dann, wenn ich merke, ich habe datenschutzrechtlich insbesondere Schwierigkeiten mit der Verarbeitung, dann sollte man sich mal anschauen, inwiefern kann ich nicht anonymisierte Datensätze verwenden, um im Ergebnis genauso dazustehen und eine gleich belastbare Entscheidungsgrundlage zu haben.
Ja, spannend. Ein weiteres Beispiel, was man zunehmend sieht, ist, dass es automatisierte Interviews mit Chat, via Chatbot gibt. Ganz platt gefragt, darf man das? Und ich habe letztens auch ein Gegenbeispiel gesehen, da hat jemand das Interview geführt, also der Bewerbende hat quasi einen Chatbot eingesetzt, beziehungsweise sogar einen Avatar von sich erstellt über Video und hat das Bewerbungsgespräch, das Online-Bewerbungsgespräch über diesen Avatar zusammen in Kombination mit einem LLM, also einem ChatGPT, KI geführt, wobei ich nicht weiß, ob das echt war oder ob das Publicity war, aber sah ganz witzig aus und ist ja für die Zukunft dann auch denkbar. Was bedeutet das für das Recruiting im Arbeitsrecht?
Also ich glaube, man muss sich da vor Augen führen, dass Chatbot heutzutage schon anders aussieht, als das vielleicht noch vor 5 Jahren der Fall ist. Also es ist nicht so, dass man da mit einer sehr steril maschinenartigen Stimme kommuniziert, sondern mittlerweile gibt es ja auch Chatbots, die also auch ein sehr, mittlerweile finde ich auch sehr natürliches Aussehen. Mhm. Ja, ich habe also einen Videoansprechpartner mit einer angenehmen Stimme, die sprechen auch fließend. Also das ist alles heutzutage eigentlich kein größeres Problem mehr. Also es ist nicht so, wie man das früher erkannte, sodass man sich dann auch unwohl fühlt. Ja. Das ist ja häufig ein Thema, was eingewandt wird, dass man sagt, naja, also inwiefern habe ich denn die Erwartung, dass ein Interview mit einem Chatbot ähnliche Ergebnisse produziert wie ein persönliches Gespräch? Ich glaube, das ist insbesondere dann, wenn die Bewerber gar nicht wissen, also ich meine, ob das rechtlich zulässig ist, ist eine andere Frage, aber da gibt es auch Studien darüber, wenn die Bewerber gar nicht wissen, dass sie mit einem Chatbot sprechen, macht das Gespräch mittlerweile eigentlich gar keinen oder differenziert nicht mehr großartig zwischen persönlichem lebenden Menschen und einer KI. Also da ist, glaube ich, technisch schon einiges möglich, aber rechtlich natürlich sehr, sehr problematisch, weil A, muss ich es im Zweifel offenlegen. Ich muss sagen, du sprichst jetzt mit einer KI. Und dann habe ich natürlich die Frage, inwiefern ist denn das erwartete Ergebnis dieses Gesprächs noch belastbar im Hinblick auf die Aussagen des Kandidaten. Viele tun sich schwer, mit einer Maschine zu sprechen.
Ja.
Und dann spielen natürlich diese ganzen datenschutzrechtlichen Fragen eine Rolle. Und da es durchaus auch zu kritischen Gesundheitsfragen Aussagen geben kann, bin ich natürlich dann gleich im Artikel 9-Bereich. Also Chatbots halte ich jetzt unter rechtlichen Gesichtspunkten für schwierig, obwohl ich durchaus anerkenne, dass es natürlich für Unternehmen, die, also gerade größere Unternehmen, die in hohem Maße viele Mitarbeiter einstellen, gerade so die erste Bewerbungswelle natürlich sehr, sehr hilfreich sein kann, um da schon erste Kandidaten auszufiltern, die dann in die nächste Runde kommen.
Aber ich meine, ist es dann so, dass die Chatbots schon diese Vorauswahl treffen? Also die Leute schon rauskriegen, man verlässt sich auf diese Vorauswahl oder schaut man sich quasi nochmal an, was da besprochen wird? Also dann muss ich ja in irgendeiner Form das Gespräch auch aufzeichnen. Ob jetzt als Transkript oder als Video oder Tonspur.
Also wenn der Chatbot diese Vorauswahl schon trifft, was häufig auch tatsächlich passiert, dann bin ich wieder im Artikel 22. Das macht die ganze Sache natürlich noch schwieriger.
Mhm.
Ja.
Ja.
Also Chatbot-Einsatz ist sicherlich nicht so ganz ohne.
Ja, also vor allem so ein bisschen mein Beispiel war ja von einem Bewerber, aber als Unternehmen sollte man davon die Finger lassen, quasi so einen Avatar dahin zu setzen, so zu tun, als wäre das ein echter Mensch.
Richtig.
Also da muss man transparent sein.
Richtig. In die gleiche Richtung, auch das Thema Entscheidungsfindung geht das Active Sourcing. Auch ein Bereich, wo KI gerne eingesetzt wird, da werden Profile von Mitarbeitern gerade in sozialen Netzwerken gescannt und eine Bewerberauswahl getroffen. Und häufig entscheidet die KI dann auch schon, welcher Bewerber kommt in den Bewerbungsprozess und generiert dann auch schon die erste Kontaktaufnahme.
Okay, also ein digitaler Headhunter.
Digitaler Headhunter, ganz genau. Aber auch da wieder Artikel 22, ja, Verbot automatisierter Entscheidung, ist gerade diese Vorauswahl datenschutzrechtlich besonders kritisch.
Ja, nachvollziehbar. Gut, aber du hattest es schon angesprochen, jetzt sind wir nicht nur im Recruiting-Bereich unterwegs, was KI angeht, sondern auch, wenn die Leute dann mal im Unternehmen sind Und ich glaube, da muss man wahrscheinlich verschiedene Themen dann auch unterscheiden. Einerseits, wie der Arbeitgeber das Ganze einsetzt, andererseits, wie der Arbeitnehmer KI einsetzt.
Richtig. Du hattest vorhin schon ein Beispiel, oder wir hatten schon ein Beispiel angesprochen, das ist diese, ich will mal sagen, Mitarbeiterkontrolle durch Sprach- und Videoanalyse. Ja? Also in dem Teams-Call kann ich natürlich durchaus herausfinden, wenn der Mitarbeiter bei seiner Aussage mit den Augen rollt oder bei der Aussage des Chefs mit den Augen rollt, was er von dieser Aussage hält. Das wäre sicherlich kritisch, diese Informationen in irgendeiner Form zu verwerten. Aber wie gesagt, das Thema Gesundheitsmanagement kann da eine Rolle spielen, ist datenschutzrechtlich sicherlich auch hochkritisch, auch übrigens unter dem Gesichtspunkt des AI-Actes.
Ja.
Ja, da ist ja gerade diese Videoanalyse im Hochrisikobereich angesiedelt.
Ja.
Und interessanterweise mit der Ausnahme versehen, wenn es dem Gesundheitsschutz dient, dann soll es ausnahmsweise zulässig sein.
Mhm.
Und Teams hat daraufhin, glaube ich, in seine Beschreibung oder allgemeinen Geschäftsbedingungen sogar aufgenommen, dass diese Analysefunktion in Teams dazu dienen soll, den Gesundheitszustand der Mitarbeiter zu analysieren.
Naja, interessant. Aber das wäre dann vor allem nach KI-Verordnung. Wäre das auch unter der DSGVO denkbar? Denn also als berechtigtes Interesse dann auch des Arbeitgebers, dass man sagt, mir liegt die Gesundheit meiner Arbeitnehmer am Herzen, weil das auch wichtig fürs Unternehmen ist?
Ja, glaube ich, ist schwierig, weil wie gesagt, auch da sprechen wir von Artikel 9 Daten mit einem sehr, sehr hohen, mit einer sehr hohen Wertigkeit. Und dann ist eben diese berechtigten Arbeitnehmerinteressen, die ich in die Interessenabwägung einstellen muss, sind per se schon mal sehr, sehr hoch zu gewichten. Und das Arbeitgeberinteresse zu sagen, ich habe ein Interesse daran, eine gesunde, leistungsfähige Belegschaft zu haben, ist wahrscheinlich schwierig.
Und wahrscheinlich in die gleiche Richtung, aber wäre es nicht auch denkbar, dass man, weil wir auch über Predictive Analytics gesprochen haben im Recruiting, das wäre vielleicht auch denkbar für die Leute, die bereits da sind, dass man quasi vorhersagen kann, ob die bald kündigen oder gehen.
Auch das gibt es.
Mhm.
Ja, es gibt auch, da ist man ja schon teilweise an Hollywood erinnert, an KI-Systeme, die Wahrscheinlichkeit anhand Persönlichkeitsprofilen ermitteln, dass ein Mitarbeiter besonders schwere Pflichtverstöße oder sogar Straftaten begeht.
Mhm.
Also, um es vorsichtig zu formulieren, ja. Äußerst schwierig.
Ja. Ja,
also auch da sind wir halt häufig im Artikel 9-Bereich dann. Und generell, dieses Profiling von Mitarbeitern ist datenschutzrechtlich eigentlich ein No-Go.
Ja, trotzdem ist es ja nicht ausgeschlossen, dass vor allem in der globalen Wirtschaft es Anbieter geben wird, die natürlich versuchen werden, Unternehmen entsprechende Produkte zu verkaufen, die das zumindest können, wenn man es freischaltet. Ja? Also von daher, es würde mich nicht überraschen, wenn wir die nächsten Monate und Jahre durchaus Fälle sehen, wo es gewisse Grenzverschiebungen gibt, die dann entschieden werden müssen. Und da muss man tatsächlich ein bisschen vorsichtig sein.
Durchaus. Also das ist ja das, was ich am Anfang meinte, dass ich jetzt im Hinblick auf diesen KI-Hype sicherlich weitere Geschäftsmodelle, Anwendungsbereiche entwickeln werden, die Grenzen da sicherlich verschieben werden.
Ja.
Und wir sind tatsächlich im Bereich des AI-Acts. Wie gesagt, ich hatte es gerade schon angesprochen, alles Hochrisikosysteme, die dann auch schon für die Hersteller kritisch werden.
Ja. Gut, hast du noch Beispiele aus dem Arbeitsverhältnis und dem Einsatz von KI?
Also es gibt, ich glaube, der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt.
Mhm.
Was natürlich häufig im Interesse der Unternehmen, des Arbeitgebers liegt, ist die Leistungsanalyse, Prozessoptimierungsthemen. Das spielt sicherlich eine Rolle. Also die Steigerung von der Qualität der Arbeitsergebnisse und der Effizienz ist natürlich immer ein berechtigtes Arbeitgeberanliegen. Aber auch da muss man natürlich aufpassen. Also wenn ich zum Beispiel eine KI in die Entscheidungsprozesse einbeziehe, jetzt mal losgelöst von den datenschutzrechtlichen Fragestellungen, und bestimmte Aufgaben dann einem bestimmten Team oder vielleicht auch einem einzelnen Mitarbeiter übertragen werden, weil dieses Team oder dieser Mitarbeiter sich eben als besonders gut, besonders leistungsfähig herausgestellt hat, dann kann es natürlich dazu kommen, dass dieser Mitarbeiter dann hinterher überlastet wird und dann wiederum die Arbeitsqualität leistet. Also generell, glaube ich, muss man neben den rechtlichen Schwierigkeiten auch immer schauen, welche tatsächlichen Folgen kann denn eine, jedenfalls eine unkontrollierte Entscheidungsfindung durch KI-Systeme haben.
Ja, und ich glaube wahrscheinlich auch, prägt das dann auch eine Kultur und so eine Stimmung in einem Unternehmen, wenn man das Gefühl hat, man ist eigentlich nur noch so das Objekt der Entscheidungsfindung einer Maschine. Ne? Ich glaube, das macht einen Unterschied, ob man den Eindruck hat, dass es einfach nur Zahlenwerk oder es ist Folge von Interaktion zwischen Menschen.
Absolut, absolut.
Wahrscheinlich ähnlich wie bei der Auswahl von geeigneten Bewerbern hat man eine parallele Thematik auch bei der Auswahl, was Beförderung oder und so weiter angeht. Ne? Auch da wird man wahrscheinlich darauf achten müssen, keine Diskriminierung, keine automatisierte Entscheidungsfindung, beziehungsweise wenn dann nur entsprechend in Einklang mit Artikel 22
DSGVO. Richtig, genau. Also der ganze Bereich Talentmanagement, auch da werden KI-Systeme eingesetzt und da kann es durchaus auch sinnvoll sein. Weiterer Einsatzbereich ist gerade die Arbeitszeit- und Einsatzplanung. Mhm. Ja, auch da gibt es Modelle, die diese Entscheidungen vorbereiten oder letztendlich auch schon exekutieren können. Ich glaube, da macht es auch durchaus Sinn, ja, weil eine KI das wahrscheinlich schneller, je nachdem wie die Organisationsstrukturen natürlich sind, schneller und zuverlässiger erledigen kann. Auch da muss man natürlich dann wieder diese ganzen Themen Überbelastung, Arbeitszeitgrenzen und so weiter im Auge behalten. Aber das sind ja alles Parameter, die ich letztendlich bei dieser Planungsentscheidung berücksichtigen kann. Ja, und ich glaube, ein ganz großer Bereich, der sich gerade entwickelt, ist das ganze Thema Personalabbau. Auch da muss ich ja bei betriebsbedingten Kündigungen eine Sozialauswahl durchführen anhand sozialer Kriterien. Und das ist meist erstmal, weil das dann nach Punkteschemata geschieht, ist das viel mathematische Arbeit. Und da ist natürlich die KI prädestiniert dafür, diese Entscheidungen so vorzubereiten, dass ich eine dann belastbare Sozialauswahl habe, anhand der ich dann im Hinblick auf die Kündigungen vorgehe.
Ja. Ja, okay, ja klar, das ist naheliegend. Das klingt fast nach einer Thematik, die sich die KI annehmen sollte, weil es so mathematisch wirkt, wahrscheinlich in der Praxis aber gar nicht so mathematisch ist, oder? Also,
naja, also
es also ist ich muss jetzt auch nicht aus dem Nähkästchen plaudern, wie es dann im Einzelnen so läuft, aber
also grundsätzlich ist es ja so, dass ich also bisher war es so, dass man diese Sozialauswahl-Schemata anhand eines Excel-Sheets gebastelt hat. Okay. Und bei der Vergabe der Punkte im Hinblick auf die einzelnen Sozialkriterien habe ich als Arbeitgeber eine gewisse Entscheidungsfreiheit. Mhm. Wie gesagt, den Betriebsrat muss ich da an Bord holen. Aber grundsätzlich gibt es gewisse Grenzen, die ich ich habe einen gewissen Entscheidungsspielraum, was diese Vergabe dieser Punkte angeht. Und da kann man natürlich ein Stück weit spielen. Und jeder Arbeitgeber hat natürlich gewisse Mitarbeiter, wo er sagt, die muss ich halten oder die vielleicht weniger. Mhm. Also das spielt natürlich dann bei der Vergabe dieser Punkte eine Rolle, wobei sowas natürlich nie eine Einzelfallentscheidung triggern kann. Mhm. Also da kann ich mir durchaus vorstellen, dass KI-Modelle eine sinnvolle Unterstützung sein können im Hinblick auf die Unterstützung bei der Erstellung der Sozialauswahl und gegebenenfalls dann auch bei der Entwicklung dieser Punkteschemata.
Gut, sollen wir noch ein bisschen über KI als Arbeitsmittel sprechen?
Gerne.
Finde ich ein sehr spannendes Thema. Kennt man ja auch aus der eigenen Anschauung. Die Frage, ob man KI nutzen darf, soll.
Muss.
Muss, ja. Fangen wir noch mit dem Müssen an. kann ich als Arbeitgeber die Nutzung von KI anordnen?
Also grundsätzlich ja, weil ich als Arbeitgeber das sogenannte Direktionsrecht habe. Und das heißt, ich kann neben Arbeitszeit und so weiter, kann ich eben auch bestimmen, mit welchen Arbeitsmitteln die Arbeitnehmer ihre Arbeit erledigen. Also ich kann darüber entscheiden, setzen die einen Laptop ein oder sitzen sie noch an einer Workstation? Kriegen die ein iPad, kriegen Sie ein Mobiltelefon. Also die Arbeitsmittel generell kann ich frei bestimmen.
Ja, ich meine, ich kann ja auch sagen, ihr müsst jetzt SAP benutzen, ihr müsst Salesforce benutzen. Kann ich ja auch als Arbeitnehmer nicht sagen, ja, ich finde aber hier das Konkurrenzprodukt besser. Genau. Damit also, arbeite ich
nicht. Damit, genau. Ja. Häufig Diskussionen, die alte Lotus Notes Umgebung und die Umstellung auf Office ein gern gesehenes Problem.
Genau, aber das ist einfach nur parallel dazu. Ne? Auch hier sieht man ja, dass im Grunde die Frage, ist das Tool, das jetzt angeordnet wird zur Nutzung KI oder nicht, spielt gar keine Rolle. Ne?
Genau.
Weil das ich kann auch sagen, du nutzt jetzt diesen Gabelstapler, den wir neu angeschafft haben, statt den alten. Ja, das ist der gleiche Mechanismus.
Richtig. Also es ist kein KI-spezifisches Problem. Mhm. Im Endeffekt ist das ein Arbeitsmittel dann wie jedes andere auch und wird genauso behandelt und beurteilt, wie gesagt. Aber da ergibt sich dann unter Umständen doch eine kleine Differenzierung.
Ja.
In dem Moment, wo die KI personenbezogene Mitarbeiterdaten erfordert, also sei es beispielsweise im Eingabeprozess oder auch der Ausgabeprozess personenbezogene Daten des Mitarbeiters verarbeitet oder auch im Anmeldeprozess, kann das unter Umständen anders zu beurteilen sein. Da wird heftig drüber gestritten, ja, also ob ich jetzt meine persönlichen, meinen Vornamen, meinen Nachnamen bei der Registrierung auf einer Plattform, ob das dann schon entsprechende Leistungsverweigerungsrechte des Arbeitnehmers begründet.
Also zum Beispiel, wenn gesagt wird, ihr müsst jetzt ChatGPT nutzen, hier meldet euch mit eurem Arbeitsprofil, aber das ist ja meistens trotzdem der Name, logischerweise, an, dann ist die Frage, ist das schon zu viel verlangt?
Richtig. Ah, ja. Ich halte das für schwierig, das ist genauso wie Klarnamen in der E-Mail-Adresse oder ähnliches.
Mhm.
Ja, ich meine, dafür wurden...
Da sind sie wieder die Verhinderer aus dem Datenschutz. Das finde ich interessant, weil ich meine, wir entwickeln uns ja in eine Welt, auch mit den ganzen IoT-Geräten, wo ohnehin alles, was man tut, irgendwie aufgezeichnet wird.
Richtig.
Ja, also auch, nehmen wir nochmal den Gabelstapler. Ja. Da gibt es sicherlich mittlerweile auch Modelle, die ganz klar aufzeichnen, wie man sich da bewegt. Von daher, ja, ist ein Datenschutzthema. Ja, da sehen wir es wieder. KI-Themen sind häufig Datenschutzthemen.
Richtig. Also da, wo es möglich ist, sollte man dann Firmenaccounts nutzen. Dann umgehe ich dieses Problem einfach.
Ja.
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 Die
Möglichkeiten gibt es ja auch, zum Beispiel auch bei ChatGPT, dass man quasi einen Businessplan hat und dann zum Beispiel über Single Sign-On oder dergleichen.
Ja, ChatGPT werden wir, glaube ich, nächste Woche nochmal vertieft behandeln angesichts dieser bemerkenswerten Arbeitsgericht Hamburg-Entscheidung. Da ging es ja um den Einsatz von ChatGPT. Das werden wir dann nächste Woche nochmal ein bisschen in der Tiefe besprechen.
Sehr gerne.
Kehrseite der Frage, ob der Arbeitgeber die Nutzung von KI-Tools anordnen kann, ist ja dann, kann der Mitarbeiter das unter Umständen verweigern. Ja, gibt ja durchaus Mitarbeiter, die sagen, ah, ist alles Teufelszeug, will ich nicht.
Ja.
Kann ich grundsätzlich nicht. Also wenn der Arbeitgeber berechtigterweise die Nutzung von KI-Tools anordnet, dann kann ich als Mitarbeiter nicht sagen, möchte ich nicht. Ja, also ich kann da nicht sagen, dein Gabelstapler-Beispiel, ich hätte aber gern den Gabelstapler der Marke XY. Mhm. Ich bin jetzt nicht so tief im Gabelstapler-Business,
Das war vielleicht ein schlechtes Beispiel. Lass uns mal weiterziehen.
Nächste Frage wäre ja dann, haben Mitarbeiter einen Anspruch auf KI? Sieht man häufig in Unternehmen, ja, weil wie gesagt, ChatGPT ist so seit anderthalb Jahren in aller Munde. Viele experimentieren damit, spielen damit rum, sehen, was ChatGPT leisten kann. Und marschieren dann zu ihrem Arbeitgeber und sagen, du lieber Arbeitgeber, ich würde gerne ChatGPT nutzen. Darf ich das?
Ja.
Darf man.
Nein, also, fragen darf man. Vielleicht, daran sieht man auch, wie und das ist ja auch so, wie heterogen Belegschaften sind. Und du wirst eben die Leute haben, die sagen, damit will ich nichts zu tun haben, bis hin zu den Leuten, die sagen, ich will das unbedingt nutzen. Ja? Was natürlich auch eine Frage der Unternehmenskultur dann ist, wie ich das unter einen Hut bekomme und idealerweise hat man dann Richtlinien und vielleicht auch Schulungen zu dem Thema. Ja.
Kommen wir gleich noch drauf, inwiefern da Richtlinien sinnvoll sind. Aber grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, nein, also die Mitarbeiter haben keinen Anspruch auf die Nutzung von KI im Arbeitsverhältnis. Nächste Frage, die sich daran anschließen würde, ist ja, verhalten sich Mitarbeiter vertragswidrig, wenn sie, ohne dass es eine Richtlinie oder Ähnliches gibt, KI-Systeme, ChatGPT für die Erledigung ihrer Arbeiten einsetzen.
Mhm. Da gab es doch auch vor ein paar Monaten, Jahren, ist dieser Fall bekannt geworden, hat ein Programmierer, ein angestellter Programmierer, ein Skript geschrieben und dieses Skript hat quasi seine Arbeit erledigt und er hat weiterhin seinen Lohn bezogen. Zum so ein bisschen in die Richtung geht das ja dann auch, ne?
Genau.
Also die Frage ist, ist das eigentlich noch eine Arbeitsleistung dann, wenn ich KI das für mich erledigen lasse?
Also ist wahrscheinlich ein akademischer Streit, aber grundsätzlich okay. Bin ich als Arbeitnehmer verpflichtet, meine Arbeit höchst persönlich zu erbringen und nicht durch eine KI erbringen zu lassen. Ja, also dann ist schon die Frage, inwiefern ist das denn überhaupt noch Arbeit, die dann einer Vergütung entspricht. Ich glaube, die viel interessantere Frage ist und die ist dann auch für den Arbeitgeber relevant ist, je nachdem, was der Mitarbeiter tut, kann der Einsatz von KI natürlich für das Unternehmen, für den Arbeitgeber auch entsprechende Konsequenzen haben. Also, was ja auch Fälle sind, die bekannt geworden sind, ja. Ich glaube, es war Samsung, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dass da irgendwelche Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse in LML, ich glaube, es war auch ChatGPT, gefüttert wurden und die dann plötzlich öffentlich verfügbar wurden. Mit einem entsprechenden Prompt konnte man Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse von Samsung auslesen. Genau. Ja, dann hat das eine extreme Relevanz für den Arbeitgeber. Das Gleiche ist dein Beispiel mit dem Programmierer. Ja, die Frage ist ja, wer hat die Rechte an den Arbeitsergebnissen? Also wenn ich Code durch ChatGPT generieren lasse, was angeblich sehr gut funktionieren kann. Ich bin kein ITler, deswegen kann ich nicht beurteilen, aber das ist das, was man so hört. Ja. Dann ist ja die Frage, wer hat denn die Rechte an diesem Arbeitsergebnis. Und wenn ich beispielsweise als Unternehmen eine Software an einen Dritten verkaufe, verkaufe ich die ja in der Regel mit allen Rechten an dieser Software. Und wenn ich da jetzt Code verwende, der eben nicht mir gehört, weil er von einer KI generiert worden ist, dann mache ich mich unter Umständen schadensersatzpflichtig meinem Kunden gegenüber, weil ich gar nicht alle Rechte an dem Produkt, was ich da verkauft habe, weitergeben kann.
Gut, das ist jetzt das Interesse des Arbeitgebers. Der Arbeitnehmer kann ja trotzdem Interesse haben zu sagen, ich lasse die Arbeit aber automatisiert erzeugen. Das ist ja eine Frage quasi auch des Regress oder der Haftung des Arbeitnehmers. Und das ist ja nicht immer so einfach auch im Arbeitsverhältnis. Ne?
Ja, insbesondere wenn es eben keine Regeln im Unternehmen gibt, dann wird das für den Arbeitgeber sehr schwer, da in irgendeiner Form tätig zu werden. Also sei es jetzt klassische arbeitsrechtliche Mittel mit Abmahnung oder sogar Kündigung oder Schadensersatz. Deswegen ist die ganz klare Empfehlung an alle Unternehmen und wirklich an alle Unternehmen, also auch Kleinstunternehmen, eine Regelung, eine Richtlinie zu implementieren, die klar vorgibt, darf KI eingesetzt werden, ja oder nein? Und wenn ja, in welchem Umfang? Welche Daten dürfen verarbeitet werden? Und so weiter und so fort. Das muss kein 20-Seiter sein. Das kann auch relativ kurz und knapp sein. Das hängt natürlich ein Stück weit davon ab, mit welchen Daten arbeiten die Mitarbeiter. Sind da kritische Daten dabei? Sind da Kundendaten dabei? Und auch da, das sehen wir, ich glaube, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, wir werden häufig beauftragt, solche AGBs zu entwerfen, die Frage, wie darf denn mein Dienstleister die von mir übermittelten Daten verwenden, darf er KI einsetzen, spielt mittlerweile eine große Rolle. Also unter Umständen werde ich als Arbeitgeber auch vertragsbrüchig, wenn ich meinen Mitarbeiter offen oder freistelle, KI einzusetzen, ja oder nein, und ich unterliege selbst im Rahmen meiner vertraglichen Beziehung zu meinem Kunden einem Verbot zum Einsatz von KI.
Also eine klare Empfehlung, das zu regeln, ne? Aus den Gründen, die du gerade auch genannt hast. Auch da kann es ja sinnvoll sein, dass man auch eine Art kleines Pilotprojekt macht in einer bestimmten Abteilung, gerade wenn man weiß, da sitzen Leute, die von sich aus auch motiviert sind, KI zu nutzen, um zu schauen, wie wird es genutzt, also erstmal kontrolliert und Regeln daraus ableitet für den Gesamtbetrieb.
Macht sicherlich Sinn, also im Rahmen eines Pilotprojekts erstmal die Einsatzmöglichkeiten und Zwecke mal zu analysieren, zu bewerten und dann festzulegen, nach welchen Spielregeln wird im Unternehmen damit umgegangen. Wie gesagt, keine Frage der Größe des Unternehmens, weil es, wie gesagt, häufig mittlerweile in Geschäftsbedingungen auftaucht, und da konkrete Regelungen enthalten sind, die dann letztendlich auch Vorgaben machen, wie ich in meinem Unternehmen mit KI umzugehen habe.
Ja, ich meine, das berührt ja nahezu alle Bereiche dann der Compliance, also auch Vertraulichkeit, vertragliche Compliance mit den Pflichten, die ich gegenüber meinen Vertragspartnern habe. Es kann hingehen bis zur Cybersicherheit natürlich auch. Werden wir bestimmt auch nochmal drüber sprechen. Und natürlich auch Geschäftsgeheimnisschutz, ja, wenn ich beispielsweise es im Betrieb nicht geregelt habe, wie KI genutzt werden darf, ob und wie Mitarbeiter nutzen es dann und dort erscheinen Geschäftsgeheimnisse von mir, kann eben die Gefahr drohen, dass diese Geschäftsgeheimnisse nicht mehr als geschützt gelten, weil ich nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen habe, um meine Geschäftsgeheimnisse zu schützen.
Richtig.
Ja. So sieht man auch wieder, wie die Compliance-Themen zusammenhängen. Und von daher die klare Empfehlung, das zu regeln. Man kann, es ist ähnlich wie bei Kommunikation, es gibt ja keine Nicht-Kommunikation. Hier ist es auch so, es gibt keine Nicht-Regelung von KI. Wenn man es als Unternehmen nicht regelt, werden es die Mitarbeitenden auf ihre Art regeln. Und dann ist es eben unkontrolliert. Und dann habe ich ein Problem. Also von daher ganz klare Empfehlung, ein Vorgaben, Richtlinien, was auch immer zu machen, Schulung vielleicht auch zum Thema, ob und wie nutzen wir im Betrieb KI.
Absolut.
Ja, sehr schön. Das ist eigentlich auch ein schönes Schlusswort und eine gewisse Überleitung auf nächste Woche. Oder hast du noch was in?
Nein, ich würde auch in der Tat auf nächste Woche verweisen wollen. Ich meine, wir haben jetzt schon, obwohl es noch die einfacheren Themen betrifft, doch schon die Dreiviertelstunde geknackt. Nächste Woche wird wahrscheinlich noch mal ein bisschen, ja, mehr Deep Dive als heute.
Ja, sehr schön. Aber wir haben ja auch ein bisschen geguckt rechts und links des Weges. Und von daher vielen Dank für diesen Überblick.
Nächste Woche musst du stark sein.
Ja, werde ich. Ich bereite mich vor. Ausnahmsweise. Dann vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, wenn Sie uns gewogen bleiben und wir Sie nächste Woche wieder begrüßen dürfen.
Bis nächste Woche.
Bis dann. Ciao.
Das war Rechtsanwälte und Lebenskünstler. Der Compliance-Podcast von Schulte Rechtsanwälte.